ARD. Schon wieder erreicht ein Hurrikan Florida. Was ist vor Ort los und was hat der Klimawandel damit zu tun?
Wenn die Arbeit krank macht, wir sprechen drüber, was Unternehmen dagegen tun können.
Und ein neuer Job für Klopp. Was steckt dahinter und warum macht er das?
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Einen schönen guten Morgen. Heute ist Donnerstag, der 10. Oktober, 10.10. Wir sind Nina Häuser und Moritz Zacho und wir sind heute in Köln und in Hannover für euch da.
Ja, und wir beginnen mit einer Meldung aus den USA, aus Florida.
So the storm is here. Hurricane Milton is currently in the process of making landfall.
Das war der Gouverneur des US-Bundesstaates Florida, Ron DeSantis, der heute früh in einer Pressekonferenz verkündete, Hurricane Milton ist da. In der Nacht gegen 2.30 Uhr deutscher Zeit ist er in der Region Tampa Bay an der Westküste von Florida auf Land getroffen, mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 195 km/h. Mittlerweile hat er sich abgeschwächt von einem Hurricane der Stufe 3 auf Stufe 2. Die Angst bleibt aber groß, dass er massive Zerstörung anrichten wird. Stand heute Morgen um 5 Uhr sind in der Region auch schon mehr als 1 Million Haushalte und Geschäftsbetriebe ohne Strom.
Experten haben ja schon im Vorfeld, vor allem wegen seiner ungewöhnlichen Größe und auch wegen seines Kurses, vor extremen Gefahren durch diesen Hurrikan gewarnt. Da war schon die Rede von meterhohen Sturmfluten und massiven Überschwemmungen. Milton könnte Prognosen zufolge Schäden in Milliardenhöhe anrichten. In einem fast 500 Kilometer langen Küstenstreifen in Floridas Westen wurden die Menschen auch aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Und hier mal ein Zitat von der Bürgermeisterin der Stadt Tampa, die hat gesagt, wenn sie hier bleiben, dann werden sie sterben.
Ja, auch ein Auftritt des Wettermoderators John Morales im US-Fernsehen hat vor ein paar Tagen schon gezeigt, wie groß die Sorgen der Menschen dort schon im Vorfeld waren.
It's just an incredible, incredible, incredible hurricane. It has dropped. It has dropped 50 millibars in 10 hours.
Ja.
I apologize. This is just. Horrific.
Ja, da fängt er an zu weinen im Fernsehen während des Interviews. Das ist schon echt heftig. Und er sagt da eben, wie schlimm das ist und beschreibt die Stärke des Hurrikans. Und er entschuldigt sich dann auch, als ihm die Stimme wegbricht.
Viele Menschen da in Florida sind den Warnungen auch gefolgt, haben das ernst genommen und haben Häuser und Wohnungen verlassen und auch verbarrikadiert. Dadurch, dass sie das verlassen haben, so hat es der amerikanische Sender CNN berichtet, gab es eben auch sehr viele Staus und zum Teil auch einfach gar kein Benzin mehr für die ganzen Autos. Und auch die Behörden haben sich dann vorbereitet. Tausende Nationalgardisten sind mobilisiert worden. Hubschrauber und auch Fahrzeuge, die durchs Hochwasser fahren können, die wurden in Stellung gebracht. Und es wurden auch Notfallstellen im gesamten Bundesstaat eingerichtet.
Ja, und besonders dramatisch ist das alles auch, weil ja erst vor 2 Wochen Hurricane Helene massiven Schaden angerichtet hat und auch da mehr als 230 Menschen gestorben sind. Die Reaktion vom Wettermoderator, den wir da eben gehört haben, die ist also auch so extrem ausgefallen, weil das eben alles erst gerade passiert ist. Und das ist schon eine sehr ungewöhnliche Lage, dass da innerhalb von so kurzer Zeit 2 so heftige Hurricanes auf die Region treffen.
Was diesen Sturm jetzt angeht, also Helene, da haben Forscher herausgefunden, dass der Hurricane um 10% heftiger ausgefallen ist, und zwar wegen des Klimawandels. Das hat dann damit den hohen Wassertemperaturen zu tun. Im Golf von Mexiko, da wo ja auch Florida liegt, da hat das Wasser im Meer, kann man sich kaum vorstellen, aktuell etwa 30 Grad Celsius. Puh. Ein Hurricane, der braucht zum Beispiel mindestens 26 Grad Wassertemperatur, liegt also knapp drunter. Je höher die Temperatur im Wasser ist, Klimawandel, desto heftiger fallen diese Stürme aus.
Ja, und für die Menschen vor Ort sind das alles keine guten Nachrichten, klar. Und schon Anfang des Jahres hatten Meteorologen vor einer besonders schlimmen Hurricane-Saison in der Region gewarnt. Die rechnen da mit bis zu 13 Hurricanes. Und jetzt kann man sich ja schon auch fragen, Moment mal, die Wassertemperatur steigt ja auch bei uns in den Meeren vor Europa und vor Deutschland. Die Nordsee zum Beispiel war im letzten Jahr so warm wie noch nie. Das haben Messungen des Alfred-Wegener-Instituts ergeben.
Ja, stimmt genau, aber das ist eine kleine Erleichterung. Das Wasser, das ist im Durchschnitt in der Nordsee etwa 12 Grad warm, liegt also noch weit unter den Hurricane-Temperaturen, wie wir ja gerade gelernt haben. Die Wassertemperaturen, die steigen bei uns in der Nordsee aber trotzdem und damit dann zumindest mal die Wahrscheinlichkeit für heftigere Stürme, auch wenn das dann keine Hurricanes sind. Und eine Sache ist vielleicht auch noch ganz interessant, manche Ex-Hurricanes, die landen übers Meer dann auch bei uns, dann halt abgeschwächt als Sturm. Und so ist das zum Beispiel jetzt gerade im Moment, das das habe ich auch vorhin auf dem Fahrrad gemerkt, auf dem Weg zum Studio. Ex-Hurricane Kirk, der hat für ziemlich viel Sturm und Regen gesorgt bei uns.
Ja, zwischen dem Schwarzwald und dem Erzgebirge bringt er heftigen Wind mit bis zu 85 km/h mit sich. In den Höhenlagen im Schwarzwald wohl sogar bis 115 km/h. Und über die aktuellen Entwicklungen in Florida könnt ihr euch natürlich rund um die Uhr auf tagesschau.de auf dem Laufenden halten. Da gibt's extra einen Live-Ticker.
Unsere Kurznachrichten.
Der Umweltverband WWF warnt vor den Folgen des Artensterbens. Das geht aus dem neuen Living Planet Report hervor. Eine Art globaler Gesundheitscheck der Natur, der alle 2 Jahre gemacht wird. Bei der Warnung geht es um Veränderungen, die Menschen und Tieren auf der Erde sogar komplett die Lebensgrundlagen entziehen könnten. Artensterben passiert zum Beispiel dann, wenn zu viele Tiere gejagt oder gefischt werden oder ihre Lebensräume zerstört werden.
Wer Bürgergeld bekommt, soll in bestimmten Fällen bald jeden Monat einen Pflichttermin beim Jobcenter haben. Damit sollen Menschen vom Jobcenter enger betreut werden und schneller einen Job finden. Das hat die Bundesregierung beschlossen. Bisher muss man sich alle 6 Monate beim Jobcenter melden. Bestimmte Gruppen sollen sich bald jeden Monat dort melden müssen. Zum Beispiel Menschen, die weniger als 1 Jahr arbeitslos sind, die Weiterbildungen, Integrations- oder Sprachkurse absolviert haben oder die noch jung sind. Der Bundestag muss dem Ganzen aber noch zustimmen.
Und Fußballlegende Lukas Podolski kehrt heute Abend für ein Spiel zurück nach Köln. Bei seinem Abschiedsspiel wird er das letzte Mal in den Farben des 1. FC Köln auflaufen. Mit dabei sind dann auch viele, mit denen Podolski 2014 Weltmeister geworden ist, zum Beispiel Joachim Löw, Manuel Neuer und auch Mats Hummels. In Köln hatte Podolskis Profikarriere vor 21 Jahren begonnen. Er spielt aber auch immer noch, er hat noch bis 2025 einen Vertrag beim polnischen Verein Zabrze. Wir müssen mal über ein absolutes Tabuthema sprechen, Nina. Zumindest, wenn es darum geht, dem eigenen Chef nichts davon zu erzählen. Ich rede von Stress am Arbeitsplatz. Manche Menschen, die schieben den ja einfach weg, arbeiten dann bis zum Umfallen. Hast du sowas auch schon mal erlebt?
Ja, also ich persönlich jetzt nicht bis zum Umfallen, aber manchmal schon wahrscheinlich mehr als gut wäre. Wobei ich tatsächlich schon auch immer darauf achte, dass ich mich da nicht so ständig und so völlig das übernehme. Als Freiberufler müssen wir ja da vor allem selber drauf achten.
Stimmt.
Aber ich würde sagen, mir gelingt das tatsächlich auch ganz gut. Tatsächlich ist es aber seit Jahren so, dass es immer mehr Krankschreibungen wegen seelischer Probleme gibt, die vermutlich oft auch auf Jobstress basieren.
Ja, ganz genau. Und heute ist der sogenannte Mental Health Day. Das ist der Tag der seelischen Gesundheit. In Deutschland gibt es zu dem Thema gleich eine ganze Woche vom Aktionsbündnis Seelische Gesundheit. Und in diesem Jahr geht es da eben vor allem um Stress am Arbeitsplatz und was der eben mit uns machen kann. Es ist auch für Arbeitgeber eine ernstzunehmende Sache, auch aus wirtschaftlicher Sicht. Denn Angestellte, die nicht gerne zur Arbeit gehen, die fehlen fast 3 Wochen im Jahr.
Ja, tatsächlich hat sich die Zahl derer, die unter dem Stress auf der Arbeit leiden und deswegen zu Hause bleiben, in den vergangenen 20 Jahren so rasant entwickelt, dass die Zahl der Krankheitstage deutscher Arbeitnehmer in die Millionen geht. Eine Branche, die davon ganz besonders stark betroffen ist, ist übrigens die Pflegebranche. Und Annette Kluge hat sich Stress zum Beruf gemacht. Sie arbeitet an der Ruhr-Uni Bochum. Ihr Fachgebiet ist die Arbeitspsychologie. Und sie sagt, wir alle erleben Stress im Job ganz unterschiedlich.
Also wir kennen im Prinzip, sagen wir mal, bestimmte Stressoren, wie wir sie nennen würden, also Anforderungen, denen wir versuchen zu begegnen. Ja, also wir können uns so vorstellen, dass auf der einen Seite eine bestimmte Arbeitsmenge ist. Die ist erstmal weder gut noch schlecht und wird erst dann zum Stressor, wenn ich selber persönlich den Eindruck habe, ich kann das in der vorgegebenen Zeit nicht lösen.
Das Gefühl hat wahrscheinlich jeder von uns schon mal erlebt und manchen fällt es dann eben gar nicht mal so leicht, da wieder rauszukommen und im Arbeitsalltag und Dauerstress gesund zu bleiben.
Da muss man dann auch unterscheiden zwischen dem, was wir selbst tun können und dem, was unser Arbeitgeber tun kann. Pausen sind da auf jeden Fall sehr wichtig. Teamarbeit, auch sozialer Austausch mit den Kollegen. Und dafür kann ich natürlich selbst sorgen, aber mein Chef muss mir natürlich auch den Raum dafür geben. Er oder sie kann dann auch anders für gute Stimmung sorgen. Da ist dann Wertschätzung zum Beispiel der Schlüssel. Dann fühlen sich Angestellte eben wohl. Aber ich als Kollege ganz persönlich kann dir, Nina, ja einfach auch mal sagen, wie gerne ich mit dir zusammenarbeite.
Ach Moritz, das ist schön. Das kann ich natürlich nur so zurückgeben. Siehst du, ist gar nicht mal so schwer, für gute Stimmung zu sorgen. Ne?
Eben.
Wie wichtig es ist, dass sich Angestellte am Arbeitsplatz wohlfühlen, hat auch die Firma Zipgate aus Düsseldorf erkannt und deswegen an Christine Hering engagiert. Sie ist Wirtschaftspsychologin und kümmert sich um die mentale Gesundheit der Beschäftigten.
Ich würde sagen, dass wir alles jeden Tag dafür geben, ein Auge aufeinander zu haben. Wir ermutigen auch dazu, Dinge anzusprechen, wenn man beispielsweise feststellt, dass es KollegInnen nicht so gut geht. Und führen als Personalteam Gespräche auch mit KollegInnen darüber, was man denn sagen kann, was man ansprechen kann, wenn man beispielsweise feststellt, dass es einer Person nicht so gut geht. Das ist alles Teil von einer gegenseitigen Verantwortung, die wir hier bei ZipGate sehr ernst nehmen.
Außerdem sind Arbeitgeber auch dazu verpflichtet, die psychische Gesundheit ihrer Angestellten zu fördern. Das wissen viele gar nicht, wusste ich vorher auch nicht. Es nennt sich dann betriebliches Gesundheitsmanagement. Aber eine Studie aus dem vergangenen Jahr zeigt, relativ wenig überraschend, wie ich finde, dass das leider nur sehr schleppend umgesetzt wird. Es gibt vor allem im Bereich psychische Gesundheit sehr wenige Angebote.
Und das liegt oft einfach daran, dass den Unternehmen Geld und Zeit dafür fehlen, hat eine Umfrage des Instituts für betriebliche Gesundheitsberatung gezeigt. Und wenn ihr mehr zum Thema seelische Gesundheit wissen wollt, dann schaut doch mal in unserer Folgenbeschreibung nach. Da verlinken wir euch, was im Rahmen der Aktionswoche in eurer Nähe gerade so alles stattfindet.
Es gibt ja so Menschen, ne? Die mag jeder. Jürgen Klopp, der ist für mich so jemand. Das ist ja der deutsche Fußballtrainer.
Absolut,
super,
ja.
Typ, super authentisch, wie ich finde. Ne? Ich habe den auch einmal getroffen, 10 Jahre her. Da war Kloppo noch Trainer bei Borussia Dortmund. Ich war junger Reporter und sein BVB hat gegen meinen VfL Osnabrück 1:1 gespielt,
Oha.
Also unentschieden.
Ja.
Und deswegen war Klopp sehr schlecht gelaunt.
Ja.
Aber er war trotzdem super nett zu mir. Ihr merkt also schon, ne? Ich bin jetzt nicht so ganz objektiv, wenn wir über Jürgen Klopp sprechen.
Ja, und vielleicht hat sich aber ja deine Euphorie gestern geändert, als Klopp bekannt gegeben hat, wo er demnächst arbeiten wird.
Hi. Some of you might have heard it already, some of you won't. From 1st of January 2025, I will be head of global soccer of Red Bull. And I'm really looking forward to that.
Tja, Jürgen Klopp wird ab nächstem Jahr Fußballchef bei Red Bull. Das heißt, er steht nicht als Trainer an der Seitenlinie, sondern ist im Hintergrund dafür zuständig, wie sich die 6 Vereine entwickeln, die zum österreichischen Getränkehersteller Red Bull gehören. Wie zum Beispiel RB Leipzig, Salzburg oder auch New York. Wie findest du das, Moritz, als Fußballfan?
Ja, ich sag's mal diplomatisch. Ne? Ich hätte mich mehr darüber gefreut, Jürgen Klopp irgendwann mal als Trainer der deutschen Nationalmannschaft zu sehen.
Wie wahrscheinlich 82 Millionen andere.
Genau, würde ich auch sagen, ja. Aber viel mehr will ich da auch gar nicht zu sagen. Ne? Da sollen sich lieber die Menschen in Dortmund zu äußern, die ja großen Klopp-Kult haben. Was sagen die denn, dass er bald zur Red Bull gehört?
Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das passt doch gar nicht zu ihm.
Also für uns Dortmunder ist das natürlich enttäuschend, das muss man schon sagen. Wir haben ja nicht gerade eine Fanfreundschaft mit dem Dosensportverein, aber für uns ist das schon ein komisches Gefühl.
Haben Sie in Ihrem ganzen Konsortium wenigstens jetzt mal einen vernünftigen rumhängen?
Tja, und eingefleischte Fußballfans können eben nicht so richtig viel damit anfangen, dass sich Jürgen Klopp einem Weltunternehmen anschließen wird, das mit Geld versucht, sportlich erfolgreich zu sein. Nichts mehr von wegen Traditionsverein. Mit diesem Schritt hat Jürgen Klopp auf jeden Fall viele überrascht.
Ja.
Aber auch wenn es viele Kritiker gibt, RB Leipzig ist ja nicht der einzige Verein, der durch Geld von außerhalb groß geworden ist.
Da muss man schon fairerweise sagen. Ne? Also Bayer Leverkusen verdankt seinen Namen dem Pharmakonzern Bayer und der VfL Wolfsburg. Bei mir in Niedersachsen hat seinen Erfolg auch zum sehr großen Teil seinem Hauptsponsor Volkswagen zu verdanken. Dann ist da ja noch die TSG Hoffenheim. Da sagen ja viele, das war so der Verein vor RB Leipzig, der das Feindbild vieler Fans war, denn da ist das Modell so ähnlich. Hinter Hoffenheims Aufstieg aus der Kreisliga bis in die Bundesliga stehen nämlich Dietmar Hopp und sein milliardenschwerer Softwarekonzern SAP. Und viele finden, dass es bei diesen Vereinen eben nicht mehr ums Fußballspielen geht, sondern eigentlich nur noch um Marketing für den Mutterkonzern und darum Geld zu verdienen.
Ja, und wir haben uns natürlich gefragt, was hinter Jürgen Klopps Entscheidung stecken könnte. Denn Geld hat er ja nach 9 Jahren als Cheftrainer des FC Liverpool wahrscheinlich mehr als genug. Und das denken tatsächlich auch unsere Kollegen von der Sportschau. Die haben wir zu dem Thema natürlich auch gefragt und sie vermuten, dass Klopp einfach genug vom Stress als Trainer hatte und jetzt Lust auf einen strategischen und ruhigeren Job hat. Nämlich eben die Fußballentwicklung in den RB-Vereinen voranzutreiben.
Und zum Schluss wollen wir natürlich noch auflösen, was ihr uns gestern geschrieben und geschickt habt. Wir haben ja gefragt, ob ihr ein Auto habt oder ob ihr darauf verzichtet und wenn ja, warum.
Ja, und es haben sich echt viele von euch gemeldet. Herzlichen Dank dafür. Philipp aus Köln schreibt zum Beispiel, dass er am Stadtrand lebt und mit seiner Familie 3 Autos hat. Einen Oldtimer zum Basteln, aber die anderen zum Fahren, weil ihm die S-Bahn zu unzuverlässig ist, um zur Arbeit zu kommen und weil sie auch oft dreckig ist. Er würde gerne mehr Öffis nutzen, aber dafür müssten sie schneller und zuverlässiger sein.
Dann hat uns noch Margarete aus dem Saarland geschrieben. Die hat ein ähnliches Problem. Sie denkt, dass in ihrem Bundesland vor allem so viele ein Auto besitzen, weil es eben gerade im ländlichen Raum keine Öffis gibt. Das ist bei mir in Niedersachsen auch so, Flächenland und so.
Ja, und Linda aus Erlangen ist als Gesundheits- und Krankenpflegerin viel unterwegs und dafür braucht sie einfach ein Auto. Genauso übrigens wie ihr Lieblingsschwager Kilian, der damit täglich zur Maurermeisterschule fährt. Und die beiden haben auch noch geschrieben, sie hören unseren Podcast jeden Morgen und das freut uns natürlich ganz besonders. Liebe Grüße.
Ja, und zuletzt möchte ich noch Anna erwähnen, die ist 24 Jahre alt, sie hat keinen Führerschein und sie ist sich auch noch unsicher, ob sie einen machen will, aus Umweltgründen, aber weil die Öffis so schlecht ausgebaut sind, überlegt sie jetzt eben doch, ob sie einen Führerschein braucht. Danke auf jeden Fall, dass ihr euch alle gemeldet habt, Grüße gehen raus an euch und wir hören uns dann morgen wieder.
Genau, habt einen tollen Tag, Moritz und ich sagen tschüss.
Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.